Dazu können wir noch einen Tee trinken und dann gibt's Streit. Aber erst die Höflichkeit, Alter. Der Mann, keine Höflichkeit, der fällt vor Jesus nieder. Jetzt, sofort. Jesus, jetzt. Dem steht's Wasser hier. Und Jesus? Geht mit. Klar. Und dann passiert die Katastrophe, schaut. Der Notarzt steht im Stau. Also, schlimmer geht's ja nicht mehr, oder? Die Zeit läuft, Jesus. Und dann kommen diese ganzen Idioten, die eigentlich nur ein Autogramm wollen oder Zahnweh haben. Und mein Kind liegt im Sterben. Und eine Frau, die seit 12 Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam von hinten heran, rührte die Quaste seines Gewandes an und zugleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alle es abstritten, sprach Petrus, Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Was haben wir das Problem mit der Frau? 12 Jahre Blutung. Ja, das ist anscheinend lebensbedrohlich, das hat ja 12 Jahre gedauert. Aber es ist der Tod. Weil im Alten Testament wird schon ganz deutlich gemacht, während der Blutung ist eine Frau unrein. Und unrein heißt, niemand fasst sie an, weil er steckt an. Wer sich an so einer Frau infiziert hat, der darf nicht mehr in die Synagoge, der darf keinen anderen mehr berühren, der muss sich zurückziehen, muss sich reinigen, muss ein kleines Opfer bringen und, und. Also will niemand mit dieser Frau zu tun haben. Seit 12 Jahren ist diese Frau in Isolation. Und alle, die noch mit ihr zu tun haben, sind schlechte Juden oder Heiden. Hier steht, sie hat ihr ganzes Geld durchgebracht mit den Ärzten. Es waren garantiert keine jüdischen Ärzte. Die hätte sie gar nicht angefasst. Und dazu kommt ja noch der Vorwurf, da stimmt doch was nicht. 12 Jahre so eine Krankheit, so eine Schande, was hast du getan, dass Gott was gegen dich hat? Der Vorwurf, Gott ist gegen dich, du gibst dich auch nur mit Heide ab, kein Wunder, dass die Ärzte dir nicht helfen können, macht jemand fertig. Die Frau, darf man so sagen, ist am Arsch, die ist völlig kaputt. Seit 12 Jahren völlig am Ende. Und sie kommt zu Jesus und wird geheilt. Und was macht Jesus mit ihr? Wir haben immer noch Jairus im Hinterkopf, ja? Mein Kind. Und die Frau? Jesus bleibt stehen. Jesus sagt, jemand hat mich angefasst. Sogar der Petrus denkt, Meister, hast du sie noch alle? Alle fassen dich an, die ganze Zeit drängeln sie uns. Aber Jesus beharrt darauf. Und Jesus will mit dieser Frau reden. Jesus, bist du noch ganz gesund? Eine Frau, 12 Jahre isoliert, 12 Jahre Krankengeschichte. Und die nötigst du zum Reden? Das dauert doch 14 Tage. Und die ganze Zeit, während die Frau anfängt zu erzählen und wirklich 12 Jahre Krankheitsgeschichte, bei jedem Arztbesuch, den sie berichtet, Jairus stirbt, oder? Jairus denkt nur, mein Kind liegt im Sterben. Jesus, kannst du die Frau nicht einfach mal parken? Die läuft dir nicht fort. Komm zu meinem Kind, tu das Wunder und dann geh zurück zu der Frau. Jesus hat Jairus anscheinend ganz vergessen. Er konzentriert sich ganz auf diese blöde Frau. Was empfindet ihr, Jairus, in der Zeit? Könnt ihr es euch vorstellen? Jesus, du könntest doch einfach sagen, Kind sei gesund. Du hast doch oft genug auf Entfernung geheilt. Macht Jesus nicht. Jesus übertreibt es. Er lässt diese komische Frau erzählen, er nötigt sie zum Erzählen, bis die Uhr abgelaufen ist. Und dann sagt er, geh hin in Frieden. Toll, aber während er noch redete, kommt einer aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagt zu ihm, zu spät. Lass den Lehrer gerade stehen. Zu spät. Bemühe Jesus nicht mehr. Es ist rum. Jesus, die Chance war real. Du hast eine Möglichkeit gehabt. Sie war klein, aber sie war da. Aber ihr habt es verbockt. Du, Jesus, ihr alle. Es ist rum. Als aber Jesus es hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur und sie wird gerettet werden. Muss für Jairus wie blanker Hohn klingen, oder? Es lag an Jesus, dass es jetzt zu spät ist. Als aber in das Haus kam, erlaubte er niemand hineinzugehen, außer Petrus und Johannes und Jakobus und dem Vater des Mädchens und der Mutter. Sorry. Alle aber weinten und beklagten sie. Er aber sprach, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sie schläft. Kleiner Umschwung in der Stimmung. Und sie lachten ihn aus, da sie wussten, dass sie gestorben war. Jesus, Realitätsverweigerung bringt's nicht. Tod ist tot, es gibt ein zu spät. Er aber griff ihre Hand und rief und sprach, Mädchen, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück und zugleich stand sie auf und er befahl ihr zu essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich, er aber gebot ihnen niemand zu sagen, was geschehen war. Was soll diese Geschichte? Wird hier nur wieder ausführlich geschildert, dass Jesus sowieso alle heilt und alles wird gut. Ich weiß, ist euch aufgefallen, dass zweimal die Zahl 12 vorkam. 12 Jahre war das Mädchen ungefähr alt, 12 Jahre war die Frau krank. Und 2x12 sagt uns was. Die Frau von Jairus ist wo? Was habt ihr gerade gelesen? Aber die ganze Zeit wird gar nichts von ihr gesagt. Ja, sie wird erst erwähnt, als es drum, ganz am Ende drum geht. Wer hätte gerade vorher schon gewusst, wie ist die Situation? Aber diese Texte sind extrem sparsam. Und entsprechend, was gesagt wird, hat eine Bedeutung. Und wenn Lukas hier zweimal die Zahl 12 erwähnt, dann will er uns damit was sagen. Er erhebt die Geschichte quasi zu einem allgemeinen Beispiel. Weil wir denken sofort bei 12 an. 12 Söhne Jakobs, 12 Stämme Israel, natürlich. Eine sehr absolute Zahl, eine Zahl, die für Israel eine sehr große Bedeutung hat. Und damit sagt Lukas, schaut, diese Geschichte ist mehr als nur ein Beispiel, wie Jesus heilt. Und die Geschichte steht dreimal in der Evangelie. Und das haben wir auch schon längst gemerkt. Was so oft wiederholt wird, dreimal, ist sehr, sehr wichtig. Also, was will die Geschichte sagen? Dass Jesus einfach nur heilt? Und warum bitteschön das Affentheater? Warum der Schmerz für Jairus? Warum muss Jairus innerlich erst 1000 Tote sterben, ehe Jesus heilt? Warum? Schauen wir es uns genauer an. Was wollen die beiden, die Frau und Jairus? Die Geschichte ist dreimal ineinander verwoben. Was wollen die beiden? Was will die Frau, die zu Jesus kommt? Was will sie? Mann, so blöde Frage. Sie will gesund werden, Heilung natürlich. Und was will Jairus? Das gleiche, Heilung nicht für sich, sondern für sein Kind. Erreichen sie ihr Ziel? Vordergründig ja. Aber um welchen Preis, Jairus? Um welchen Preis? Ist das die Aussage? Gehst du Jesus, kriegst du. Bisschen umständlich, aber er macht's. Er will ja eh, dass wir gesund sind. Ist das die Aussage? Was genau machen die beiden? Wie kommt Jairus zu Jesus? Was macht Jairus, als er zu Jesus kommt? Gucken wir noch einmal. Was macht er? Er fällt vor Jesus nieder. Also Jesus, der kann gar nicht anders. Der nächste Schritt, der stolpert über ihn. Jesus muss auf Jairus reagieren. Der fällt offen vor ihm nieder und damit muss Jesus reagieren. Was bringt Jairus mit? Wieso kommt er zu Jesus? Er muss doch schon irgendetwas erwarten von Jesus. Er scheint offensichtlich zu glauben, dass Jesus die letzte Rettung für sein Kind ist. Ja? Jesus muss, glaubt er, das Mädchen heilen können. Und wie erwartet er die Heilung? Für ihn gibt es nur eine Möglichkeit, du, Jesus, zu meinem Kind. Die andere Möglichkeit, dass Jesus zum Beispiel über Entfernung geheilt hat, hat er auch mehrfach gemacht, die hat ja Jairus nicht auf dem Schirm. Es ist klar, du dahin, Jesus muss mitkommen. Jairus weiß, Jesus kann, Jesus ist die letzte Rettung und er weiß auch, wie es funktionieren muss. Und was genau macht die Frau? Wie kommt die zu Jesus? Was genau macht die Frau? Hier war es. Was macht die Frau? Jairus kommt und fällt vor Jesus nieder. Und die Frau? Die kommt und fällt hinter Jesus nieder. Was macht sie? Sie fasst ihn am Saum oder an den Quasten seines Gewandes. Also Jesus müsst ihr euch vorstellen mit so einer Bademantel, so einer Art Bademantel. Und sie kommt von hinten und fasst ihm unter an der Kittel. Schräge Geschichte. Sie nimmt nicht am Arm Jesus, sondern sie macht es so, dass man es eigentlich nicht merkt und am Saum anfasse. Und warum packt sie ihn dahinter unter am Saum? Malachi, kennt ihr Malachi? Aber euch, schreibt Malachi, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Super. Und was hat das jetzt mit unserer Geschichte zu tun? Denkt dran, die Frau war mindestens 12 Jahre lang in keiner Synagoge mehr gewesen. YouTube-Predige gab es nicht. Ein Rabbiner hat nicht mit ihr geredet. All ihr Bibelwissen ist mindestens 12 Jahre alt. Bibel daheim hatte niemand, war nicht bezahlbar. Und trotzdem erinnert die Frau sich an Malachi 3. Malachi wird sehr viel geredet von dem kommenden Messias und seinem Prophet, der Elia. Und dass Jesus nicht der Nachbar ist, so ganz normal, das hat die Frau auch gemerkt. Aber ist Jesus der Bote, der vorhergeht, oder ist Jesus der Messias? Das weiß sie vermutlich nicht. Und jetzt kommt sie zu Jesus und sie macht den Messias-Test. Weil der Messias, beim Messias ist Heilung unter seinen Flügeln. Und dieses Wort, das hier mit Flügel übersetzt ist, dieses hebräische Kanaf, das, naja, Hebräisch hat recht wenig Vokabeln. Das hebräische Alte Testament kann man mit 600 Vokabeln lesen. Ist nicht viel. Weil viele Begriffe haben mehrere Bedeutungen. Und dieses Wort Kanaf, das hier mit Flügel übersetzt ist, ist auch der Begriff für Saum, Quaste. Das heißt, die Frau hat ihren Malachi im Kopf und sie weiß, am Saum des Messias ist Heilung zu finden. Jetzt kommt sie so ganz leise von hinten und fasst ihm unter an den Kittel. So. Und sie weiß, wenn er der Messias ist, dann ist da Heilung. Ein sehr wörtliches Denken. Und es funktioniert. Da ist wirklich für sie Heilung. Das heißt, die Frau hat schon eine Erwartung. Sie ist sich wahrscheinlich gar nicht sicher, aber sie erwartet, es könnte der Messias sein. Sie glaubt. Sie glaubt irgendwie. Und warum kommt sie so heimlich und nicht wie Jairus von vorne? Sie ist unrein. Ja, die kann sich nicht durch die Menge drängen. Was glaubt ihr, bis die sich zu Jesus durchgedrängelt hat, die viele Leute berührt hat? Die waren alle angesteckt. Deshalb bin ich mir auch sicher, dass das nicht in Ihrer Stadt war, sondern im Nachbardorf, wo Sie niemand so kennt. Die hätte sie sonst gelüncht auf dem Weg zu Jesus. Deswegen wollte die auch unbekannt bleiben. Sie will ja nur gesund werden. Aber Jesus hat kein Interesse daran, sie nur gesund zu machen. Das allererste ist, was er mit ihr macht, ist was? Er zerrt sie in die Öffentlichkeit. Jetzt erzähl doch mal deine Geschichte. Und das Erste, was ich zugeben muss, ist, dass sie hier eigentlich gar nicht hergehört. Weil sie die Reinheit von allen riskiert hat. Aber Jesus ist wohl auch der Erste, der seit 12 Jahren ernsthaft mit ihr redet. Kleiner Fehler bei der Geschichte. Für Jairus Tochter läuft die Uhr ab. Wir verstehen ja, dass Jesus sich alle Zeit nimmt für die Frau. Wir verstehen auch, dass die Frau nicht nur gesund wird, sondern dass sie in dem Gespräch mit Jesus auch endlich wieder mal Anerkennung gegenüber findet, dass es wichtig ist für sie. Aber für einen anderen läuft die Zeit ab. Das Kind stirbt. Und was macht Jesus mit Jairus? Wie heilt er sein Kind? Oder wie erweckt er das Kind von der Tode auf? Und das allererste, was Jairus erleben muss, ist, dass seine ganze Umgebung von Trauer in Spott umschlägt. Und da merkt man, wie schnell Stimmungen sich ändern. Und Jairus, der ist ja eh in seinem Herz hin und her gerissen und weiß gar nichts mehr. Könnt ihr euch vorstellen, wie er sich gefühlt hat? Kind tot, Jesus die Hilfe, aber doch nicht. Und aufgehalten von so einer blöden Kuh. Und das war ja Leere, Hass, Wut, Enttäuschung, Schmerz, alles beieinander. Nur garantiert keine Ruhe und Friede. Garantiert nicht. Ich glaube, was Jesus mit ihnen beiden macht, er heilt sie auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nicht so, wie sie es dachte. Weil wenn wir Heilung suchen, dann denken wir in der Regel, wir wollen einfach wieder zurück in unser gutes, altes Leben. Oder?
Ja.
Die Frau will einfach wieder so leben, wie es vor 12 Jahren war. Und Jairus will einfach seinen kleinen Engel wieder haben. Wie es vor, ich weiß nicht, 2 Wochen, 2 Monate war, ehe das Kind krank wurde. Und was kriegen sie von Jesus? Nicht so, wie es früher war. Die Frau kann nie wieder leben wie früher. Weil jeder erinnert sich, was sie getrieben hat. Sie hat alle riskiert. Jairus, der Synagogevorsteher, der kann nicht einfach wieder zurück in seiner Synagoge und sein Ehrenamt dort weiterleben. Er gehört jetzt zu Jesus. Und spätestens, wenn Jesus am Kreuz hängt, wird er scharf gefragt: Du warst doch auch so eng mit Jesus. Wie haltest du es mit ihm? Wir erwarten immer, wir wissen auch so genau, was und wann und warum Jesus handeln muss. Wir wissen immer alles ganz genau. Und wir erwarten, dass Jesus uns unser Leben zurückgibt. Aber die Absicht von Jesus? Uns unser Leben zurückgeben. Wieso sollte er? Wir haben oft so eine Vorstellung, Jesus will doch, dass es mir gut geht. Er liebt mich doch. Ehrlich, der gleiche Jesus, der sagt, er ist gekommen, um das Schwert zu bringen, nicht der Friede, der gesagt hat, er ist gekommen, um uns zu senden wie Schafe unter die Wölfe, der gesagt hat, wir sollen unser Kreuz aufnehmen, und der will, dass es mir gut geht, dass ich meinen kleinen Alltag leben kann wie früher, halte ich für ein Gerücht. Und wir sind bei denen beide. Er führt sie nicht einfach zurück in ihren Alltag, sondern er holt sie eigentlich komplett heraus aus diesem Alltag. Wir wollen zurück in unser altes Leben. Wir wollen wieder zum Beispiel gesund sein, damit wir endlich wieder Urlaub machen können. Die Religion der Deutschen. Will Jesus uns in Urlaub schicken? Also ich lese in der Bibel, dass er uns in alle Welt schicken will, um Jünger zu machen. Wir wollen einen Job, damit wir endlich unser Haus abbezahlen können. Will Jesus unser Haus? Er, der eine Wohnung für uns bereitet, der will, dass wir sein Reich bauen. Wir wollen immer zurück in unser kleines Leben. Und wir haben so ganz klare Vorstellungen, was Gott machen muss, damit mein Leben wieder normal wird. Aber was will Jesus? Er will nicht mein Leben, er will nicht zurück in mein Leben, sondern er will uns eigentlich sein Leben geben. Er hat kein Interesse daran, dass ich zurückgehe in meine kleine Welt. Er will eigentlich in mir sein Leben leben. Er will uns gebrauchen, sein Reich zu bauen. Er bestimmt uns für seine Ewigkeit. Nicht für ein bisschen Urlaub hier, unsere ganze Fantasie. Vorhin wieder, wenn man miteinander redet, es geht nur um Urlaub. Jesus hat Himmel für uns, nicht Urlaub. Wir sind so angesteckt von dem Denken dieser Welt. Und da will Jesus uns rausholen. Er will uns nicht in unsere kleine, spießige Schrebergatterkolonie zurückführen. Er will uns weit in sein Reich führen. Er hat den Himmel für uns geöffnet. Er will eine Wohnung für uns bereiten. Versteht ihr? Wir wollen einfach nur gesund werden. Wir wollen unser kleines Glück zurück. Und Jesus will uns die Tür öffnen zu seiner Welt. Er will nicht, dass ich mein Leben wiederfinde. Er will, dass ich sein Leben finde. Wer älter ist, wer bald krank ist, dem wird es wahrscheinlich auch so gehen. Er denkt, ach, wie war das früher, als ich das alles noch selber regeln konnte. Heute muss ich meinen Sohn bitten, den Wasserboiler hochzutragen, dass man austauschen kann. Ich kriege die Treppe nicht mehr hoch. Ja, früher habe ich das gemacht. Ich will wieder zurück dahin, wo ich die Dinge geregelt habe. Aber Gott sagt, lass dir in deiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in der Schwache mächtig. Jesus will mir nicht meine Kraft wiedergeben, sondern Jesus will seine Kraft in meinem Leben sichtbar machen. Ja, zum Beispiel Johannes 17. Er will, dass wir in seine Gemeinschaft kommen, sein Reich leben, dass wir eine völlig neue Welt erleben in ihm. Und wir träumen immer von unserer kleinen Welt. Was will Jesus? Mir mein Leben zurückgeben. Er will die Tür öffnen, dass ich in sein Leben komme. Amen.